Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von B2Pet. Und ja, das Thema Tiergesundheit, das ist momentan natürlich wirklich in aller Munde. Und momentan heißt eigentlich auch schon seit mindestens 3 Jahren, seit auch eine neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft getreten ist in Deutschland, die GOT. Seitdem sind natürlich auch die Tierarztkosten gestiegen. Und viele Heimtierhalterinnen und Heimtierhalter, die haben natürlich auch ein stärkeres Bewusstsein für Themen wie Prävention und wollen eben auch höhere Investitionen in die Tiergesundheit ein Stück weit umgehen, zumindest wenn es dann eben um die Tierarztkosten geht. Und das sind nicht nur gute Voraussetzungen für Tierversicherungen, also Tierkrankenversicherungen oder andere Versicherungen rund ums Tier, sondern eben auch für alle Firmen, die sich insbesondere im Bereich der Prävention bewegen, und gute Voraussetzungen auch für unseren heutigen Gesprächsgast und seine Firma. Und ich begrüße hier Tim Spahnke, seit 2012 Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Canina Pharma GmbH. Und wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen und erfolgreichen Mittelständlers, der sich erfolgreich zwischen Fachhandel, Produktinnovation und globalem Wettbewerb positioniert. Und wir sprechen über Themen wie Verantwortung, Nachhaltigkeit und natürlich auch darüber, wie sich Unternehmen der Branche auf ein sich stetig und sehr schnell veränderndes Kundenverhalten einstellen können. Ja, herzlich willkommen, Herr Spahnke. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Ja, hallo Herr Stüter. Vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, also uns freut es auch. Und ich habe eben schon mal gesagt, Canina, ein traditionsreiches Familienunternehmen, 1984 gegründet. Wie hat sich das Unternehmen eigentlich seitdem entwickelt?
Naja, wir haben gestartet, beziehungsweise meine Mutter hat gestartet als One-Woman-Show mit einer Handvoll von Produkten. Inzwischen sind wir ein internationales Unternehmen, welches die Produkte in die ganze Welt vertreibt. Und wir haben Canina, glaube ich, zu einer sehr, sehr starken Marke in der Heimtierbranche entwickelt. Und nebenbei produzieren wir auch für nationale und internationale Unternehmen Labelprodukte. In dem Bereich sind wir auch sehr, sehr stark gewachsen. Und ja, unsere Grundwerte, die haben wir dabei nie verloren, was Qualität, Natürlichkeit und Vertrauen sind.
Das ist auf jeden Fall schon mal spannend, also die Grundwerte, die sich dann auch so durchziehen. Wenn Sie selbst so an Ihre Zeit zurückdenken, also ich habe eben schon mal gesagt, seit 2012 Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, wenn Sie so an diese Zeit zurückdenken und das auch ein bisschen ins Verhältnis setzen zur aktuellen Situation, war das damals schon eine andere Situation, in der Sie auch ins Unternehmen eingestiegen sind, als wenn man das so in der heutigen Zeit sieht? Also die Zeiten sind immer herausfordernd, aber man hat ja schon so den Eindruck, die letzten 2-3 Jahre wälzt sich da noch viel mehr in der Branche um als in den Jahren davor.
Das ist richtig. Es gibt ganz, ganz viele Neueintritte. Ganz viel tummelt sich da im Internet. Wir sehen viele Wettbewerber kommen und gehen. Wir stehen für Tradition seit 1984 und natürlich hat sich vieles verändert. Zum einen ist der Kunde viel, viel informierter, will viel, viel mehr über die Produkte wissen. Wo kommen die Produkte her? Wie werden sie hergestellt? Wo werden sie hergestellt? Gerade in der Corona-Zeit haben sich viele Tierhalter tatsächlich mit der Tiergesundheit, mit der Tierernährung viel, viel stärker auseinandergesetzt, als es vorher der Fall war. Vorher, 1984 oder als ich in die Firma eingestiegen bin, war mehr das Problem, den Kunden zu vermitteln, gibt es solche Produkte überhaupt? Also es war vielen Menschen gar nicht bekannt, dass es Ergänzungsfuttermittel für Tiere gibt. Sie haben sich bedient, im Regelfall im Lebensmitteleinzelhandel, kannten den Fachmarkt auch nicht unbedingt. Und hier hat der deutsche Fachhandel tatsächlich eine ganze Menge dafür getan, dass auch unsere Schiene, die Ergänzungsfuttermittel, stark vorangetrieben worden sind für die Gesundheit der Tiere.
Ja, und man kann ja schon sagen, eigentlich finde ich, haben sie schon äußerst gut umrissen, wie so die Entwicklung war. Und das lief ja sicherlich auch parallel zu der Entwicklung, die wir im humanen Bereich sehen. Also dass der ganze Bereich, der in dem Bereich nicht natürlich Ergänzungsfuttermittel, sondern Nahrungsergänzungsmittel, dass der dann eben auch natürlich an Auffahrt und oder Aufschwung gewonnen hat. Also eigentlich kann man schon sagen, das hat ja letztendlich auch sicherlich Ihnen, Ihrem Unternehmen, Ihrer Marke geholfen, weil sicherlich müssen Sie ganz, ganz viel erklären und ganz, ganz viel auch schulen und informieren. Aber das Grundbewusstsein ist sicherlich dann auch bei vielen Heimtierhaltern, Heimtierhalterinnen schon da, oder?
Ja, das ist da, es ist ausbaufähig, es ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, Wissen ist key, also Wissen ist die Macht, sowohl für den Handel als auch für uns als Industrie. Und da müssen wir partnerschaftlich mit dem Handel zusammenarbeiten, um die Wertschöpfungskette auch auszunutzen tatsächlich, um den Mehrwert für den Kunden darzustellen, weil der Kunde hat tatsächlich einen Mehrwert durch Ergänzungsfuttermittel und die Tiere erst recht. Und hier ist es dann an uns und dem Handel, die Verbraucher dementsprechend auch das Wissen weiterzugeben, um dann den größtmöglichen Nutzen für alle zu erzielen.
Ja, wenn Sie da auch so ein bisschen von Ihrer persönlichen Motivation mal ausgehen, jeden Tag, wenn Sie sich ins Auto setzen, in die Firma fahren, was schießt Ihnen da so durch den Kopf oder was ist Ihr Antrieb, jeden Tag aufs Neue dann wieder, ja, vielleicht das Unternehmen oder die Marke noch mal ein Stück weit weiter abzurunden, noch besser zu machen, noch besser zu werden. Was motiviert Sie da besonders?
Also erstmal fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und ja, ich mache diesen Job jetzt schon sehr, sehr lange. Ich bin 2008 in das Unternehmen eingestiegen und es macht mir ganz, ganz viel Freude, fast jeden Tag ganz, ganz viel Freude, mit meinem fantastischen Team zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und Innovationen voranzutreiben. Und ja, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und es ist auch eine Menge Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, gegenüber unseren Kunden, auch für die Gesellschaft. Und auch diese Verantwortung zu übernehmen, macht mir jeden Tag Freude und spornt mich jeden Tag tatsächlich an.
Ja, sehr gut. Und wahrscheinlich ist es dann zusätzlich auch nochmal in gewisser Weise so ein bisschen die Verantwortung der Historie des Unternehmens gegenüber. Also sicherlich eine Fortführung dessen, was die eigenen Eltern aufgebaut haben, aber das eben auch natürlich entsprechend weiterzuentwickeln und dem schon seit einigen Jahren eben die eigene persönliche Note aufzudrücken. Vielleicht mal kurz zum Standort selbst. Also wie bedeutsam ist das für Sie eigentlich am Standort in Hamm auch zu produzieren? Also jetzt nicht eben alles zu importieren und dann eben lediglich vielleicht zu labeln, sondern das auch in eigener Hand zu haben.
Ja, also Hamm ist die Geburtsstätte von Canina und wir sind nach wie vor in Hamm ist unsere Produktion. Wir haben inzwischen 4 Standorte hier in Hamm. Das heißt, wir wachsen weiter und das ist für uns auch essentiell, die Produkte selber zu produzieren und dann die Qualität auch wirklich sicherstellen und flexibel auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren. Und auch international hat es eine starke Bedeutung, denn Made in Germany steht nach wie vor für hohe Qualität und hat einen hohen Stellenwert im internationalen Ausland.
Ja, und sicherlich gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen auf so dieses Spannungsfeld zwischen nationalem Vertrieb und internationalen Aktivitäten ein. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Produktportfolio mal blicken, das ist ja eine unglaublich große Range, die Sie inzwischen im Verlauf der Jahre aufgebaut haben. Wenn ich richtig informiert bin, über 250 unterschiedliche Produkte. Wie gelingt es Ihnen da, die Struktur beizubehalten und gleichzeitig auch, wenn es um Innovationen geht, das dann immer entsprechend richtig einzugruppieren? Also, dass man dann wirklich stringent das eigene Sortiment, die eigene Marke auch fortschreibt.
Ja, Sie haben recht, es sind tatsächlich allein unter Canina sind 250 Produkte. Hinzu kommen ungefähr dasselbe nochmal in Private-Label-Produkten. Aber wir sind Spezialanbieter im Bereich der Ergänzungsfuttermittel, im Pflege- und Hygienebereich und bei Antiparasitika und wir besetzen eine Nische. Und hier müssen wir allen Kundenwünschen gerecht werden. Die Übersicht zu behalten, schaffen wir mit einem ganz hervorragenden Warenwirtschaftssystem, was gehegt und gepflegt wird, mit einem tollen Qualitätsmanagement und tatsächlich mit einem engagierten Team, was jeden Tag das Beste gibt. Und auch hier liegt, glaube ich, ein Vorteil des Familienunternehmens, dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren. Sie sind halt nicht nur eine Nummer. Ich kenne zum Beispiel auch noch jeden Mitarbeiter mit dem eigenen Namen. Und ja, wir reagieren hier auf Kundenwünsche. Wir haben einen eigenen Außendienst. Das heißt, wir haben immer ein Ohr am Markt, sehen da Entwicklung, was braucht der Markt oder wo wünscht der Markt sich Veränderungen. Gleichzeitig überprüfen wir ständig unsere bestehenden Produkte und passen diese auch nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, wissenschaftliche Erkenntnisse. Also was ist so Ihrer Einschätzung nach relevanter, wenn es um neue Produkte, um Produktentwicklungen geht? Ist am Anfang eigentlich die Erkenntnis aus der Wissenschaft da, aus der Forschung, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt eine Erkenntnis, die können wir in ein Produkt ummünzen? Oder sind das ja Wünsche, Anforderungen, die einfach der Markt, die Heimtierhalter an Sie rantragen? Also wie ist da so der Status oder wie ist eigentlich auch der Prozess der Entwicklung?
Tja, das ist, irgendwo ist es eine Symbiose aus allem. Also natürlich kann man Märkte schaffen auch, wenn man eine ganz tolle Idee hat. Ich glaube, wir waren damals so ziemlich der erste Anbieter, der Ergänzungsfuttermittel im Bereich BAF angeboten hat. Es war damals eine ganz, ganz kleine Nische und da ist tatsächlich, ich habe, glaube ich, einen Bericht in der ZZ gelesen, bin dann zu meinen Tierärzten gegangen, ich brauche ein Ergänzungsfuttermittel für diesen Bereich. Den Markt gab es da noch gar nicht, den haben wir dann tatsächlich dadurch geschaffen. Auf der anderen Seite hören wir natürlich sehr, sehr stark auf den Markt, rennen da nicht jedem Trend hinterher. Und wir haben auch ein Qualitätsversprechen. Wir bringen keine Produkte auf den Markt, die irgendeinen Placebo-Effekt haben oder nur, weil es gerade hip ist. Wir müssen von den Produkten überzeugt sein, von der Qualität. Und die Produkte müssen auch eine Wirkung haben. Ansonsten lassen wir das unter der Marke Canina tatsächlich sein.
Also das ist ein wichtiger Hinweis und das ist, bringt mich auch nochmal zu der Frage, wie sieht das eigentlich aus? Ich stelle mir das schwierig vor. Sie haben ja jetzt nicht in dem Bereich der Tierarzneimittel, in denen dann eben auch entsprechende Testreihen erfolgen, aber wie gehen Sie da vor? Also im Futtermittelbereich ist es ganz einfach, da hat dann jedes Unternehmen so seine Bürohunde und hat da eben auch entsprechend die Testkandidaten, die dann bereitwillig mal gerne den frisch gefüllten Napf leeren. Aber wie ist das dann bei Ihnen, dass Sie dann wirklich sagen, okay, jetzt haben wir die Schwelle der Produktentwicklung erreicht, beziehungsweise haben die Schwelle zur Vermarktung hin erreicht? Wann kann man wirklich sagen, jetzt haben wir die Wirksamkeit eben entsprechend dokumentiert?
Ja, also wir wehren uns auch gegen Tierversuche, die machen wir auch nicht. Wir sind im Futtermittelbereich und wir stehen für die Tiergesundheit und lehnen tatsächlich Tierversuche ab. Zumindest im Bereich der Ergänzungsfuttermittel, in Arzneimittel ist es vielleicht manchmal sinnvoll, aber wir lehnen es als Canina ab und machen keine Tierversuche. Wir entwickeln die Produkte nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch ganz oft zusammen mit unseren Herstellern. Die kommen oft aus dem Lebensmittelbereich, aus dem Humanbereich. Davon können wir auch sehr, sehr viel lernen. Und dann bedeutet es halt für unsere Tierärzte, die Produkte so umzumünzen, dass sie auf die Tiere ernährungsphysiologisch optimal abgestimmt sind. Und dann kommen auch tatsächlich die Bürohundefutter auch. Wissenschaftlich sind die Produkte belegt in der Literatur. Und dann geht es tatsächlich darum, die Akzeptanz in erster Linie, wie werden die Produkte von den Tieren akzeptiert. Und das ist schon oft eine große Herausforderung, weil Ergänzungsfuttermittel sind halt nicht so schmackhaft. Wir verzichten auf jegliche Geschmacksverstärker, auf, wenn es geht, auf Milchprodukte, um das Produkt ernährungsphysiologisch so gut wie möglich, auch manchmal auf Kosten der Akzeptanz. Aber das ist eine Philosophie, die wir bei Canina pflegen, das Tier möglichst wenig mit unnützen Produkten, Inhaltsstoffen zu belasten.
Ja, also da habe ich schon mal einen sehr spannenden Vortrag gehört von einer ihrer Tierärztinnen, die dann auch eine Schulung gemacht hat für Fachhändler digital, die ich moderieren durfte. Und sie hat das wirklich sehr plastisch auch geschildert und hat dann aber auch gezeigt, welche Möglichkeiten es dann schon gibt, eben Akzeptanz und eben auch den Zusatznutzen zusammenzubringen. Und das fand ich schon wirklich signifikant. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir mal im vergangenen Jahr im Rahmen eines Talks gesprochen haben über ein Thema, also natürlich auch im Hinblick auf Canina. Da ging auch mal eher in die Richtung Nachhaltigkeit. Und da ist mir noch eine Äußerung von Ihnen in Erinnerung geblieben. Da haben Sie gesagt, Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können. Also gemeint war dann eben auch die Endverbraucherin, der Endverbraucher. Was ich eben spannend finde, ist natürlich auch da die Frage, einerseits jetzt erstmal, warum ist Nachhaltigkeit, und das habe ich auch auf Ihrer Website an verschiedenen Stellen gesehen, also verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit, die besonders wichtig für Sie sind. Warum ist Nachhaltigkeit zunächst mal oder Natürlichkeit ein zentraler Wert für Canina?
Ja, wir haben nur einen Globus, auf dem wir leben und den müssen wir so gut wie möglich schützen. Und da ist es halt eine Verantwortung, nicht nur von Unternehmen, sondern von der Gesellschaft, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Wir selber versuchen, die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten. Wir produzieren seit fast 10 Jahren 80% unseres eigenen Strombedarfs mit der eigenen Photovoltaikanlage. Wir versuchen gerade, oder noch nicht, wir stellen unseren gesamten Fuhrpark auf Elektromobilität um, inklusive des Außendienstes. Und das nächste große Projekt ist die Umstellung der Verpackungsmaterialien, um möglichst auf Kunststoff zu verzichten. Hier sind jedoch ganz, ganz viele große Hürdensteine, die bei uns im Weg liegen. Das sind zum einen regulatorische Hürden, die es da gibt, weil eine Verpackung muss rechtlichen Anforderungen gerecht werden. Und zum anderen von Verfügbarkeit von nachhaltigen Produkten. Zum Beispiel gibt es viele Wettbewerber, die arbeiten auch mit Paprunhülsen. Die sind allerdings innen beschichtet. Ich kann es in letzter Konsequenz nur der Verbrennung zuführen. Und wenn der was machen, dann wollen wir es wirklich nachhaltig machen und nicht Greenwashing betreiben. Und sie sagten, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können, da müssen wir tatsächlich aufpassen. Nachhaltig kostet Geld, das wissen wir alle, aber wir dürfen halt nicht so weit gehen, dass der Tierhalter sich nicht mehr leisten kann, sein Tier zu halten. Und hier bedarf es dann auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit vom Handel, von der Industrie, um den Mehrwert der Nachhaltigkeit tatsächlich sichtbar zu machen. Und ja, und da ist halt tatsächlich ein Spagat zu machen zwischen was kostet es und was kann der Endverbraucher sich leisten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ganz spannend, weil das klingt so ein bisschen auch nach einem Plädoyer dafür, dass es eigentlich so eine Einheit geben muss, selbst wenn natürlich unter Umständen man sich im Wettbewerb befindet, aber dass sich an der Stelle zumindest dann verschiedene Hersteller, aber auch Handel, die verschiedenen Ketten des Handels oder Stufen des Handels auch ein bisschen einig sein müssen oder auch gemeinsam vielleicht kommunizieren müssen, um dann eben auch den Endkunden entsprechend aufzuklären oder dann eben auch Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, die dann eben auch man sich dennoch leisten kann.
Ja, das ist richtig, genau. Und allerdings gerade im Preissegment gibt es tatsächlich gerade Handelspartner, die etwas schwieriger sind. Und hier ist noch eine Menge Zusammenarbeit, das Ganze zu forcieren, bestimmt nötig. Vielleicht auch in letzter Konsequenz mit Druck von der Politik. Weil wenn es ums Geld geht, sind manche Marktteilnehmer schon etwas schwierig.
Ja, also das finde ich auch nochmal spannend, diese Dimension. Ich meine, darauf will ich nicht rumreiten. Aber die Frage stellt sich natürlich auch, inwiefern wir jetzt auch in Bezug auf solche Produkte, die eher nachhaltig orientiert sind oder in zumindest bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken, inwiefern wir da wirklich in schwierigen Zeiten uns bewegen. Also denken Sie, das ist jetzt auch absehbar, dass wir auch mal wieder in eine Phase kommen werden, in der vielleicht nicht mehr der günstigste Dumpingpreis entscheidend ist, sondern dann eben auch mal wieder geschaut werden kann, dass Themen wie oder Aspekte wie Nachhaltigkeit oder Qualität dann auch einen entsprechenden Preis rechtfertigen, weil jetzt momentan habe ich natürlich schon den Eindruck, viele treiben die Geldsorgen um. Das ist auch nachvollziehbar. Und es ist vielleicht auch eine etwas schwierige Zeit, um zu starke Aufschläge in Bezug auf solche Produkte dann eben einzukalkulieren.
Ja, kommen wir wieder dazu. Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. Also es gibt bestimmt eine Konsumentengruppe, die sehr, sehr gerne bereit ist, höhere Preise für wirklich nachhaltige Produkte zu bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es viele Tierhalter, die tatsächlich auf jeden Cent achten müssen und die trotzdem ihr Tier möglichst gesund und ernährungsphysiologisch sinnvoll ernähren wollen. Und es sind wirtschaftlich schwierige Zeiten. Das wissen wir alle. Die Konjunkturaussichten sehen nicht besonders rosig aus. Und da muss man tatsächlich gucken, wo die Reise hingeht. Ich wünsche mir hingegen, dass wir den nachhaltigen Aspekt nicht aufgeben, sondern weiter forcieren. Aber das ist in letzter Konsequenz die einzige Möglichkeit, ja, unseren Globus für unsere Kinder irgendwie zu erhalten. Und da ist es die Verantwortung jedes Einzelnen von uns, vom Endverbraucher, vom Handel, von der Industrie, das voranzutreiben.
Also ist das auch ein Stück weit so Ihre persönliche Überzeugung als Familienvater, weil Sie sind letztendlich auch Familienvater und da denkt man natürlich auch schon mal ein bisschen anders vielleicht an die Welt, die man seinen Kindern und irgendwann perspektivisch auch deren Kindern hinterlässt.
Genau, also ich hoffe natürlich, dass jeder so irgendwo denkt, unabhängig, ob er Kinder hat oder nicht, aber wahrscheinlich verstärkt die Vaterrolle doch Sorgen um die Zukunft. Ja, das wird wohl so sein, ja.
Kann ich nur bestätigen. Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, welche Rolle oder angedeutet, welche Rolle der Fachhandel auch so gespielt hat in den letzten Jahren, um erstmal überhaupt das Segment der Ergänzungsfuttermittel, der Produkte auch nochmal ein bisschen stärker zu machen. Und Sie sind eben national distribuiert in über 3000 Fachgeschäften. War der Fachhandel da auch maßgeblich am Erfolg beteiligt? Kann man das so sagen?
Er war nicht nur, er ist maßgeblich an dem Erfolg von Canina beteiligt. Ohne den Fachhandel wären wir nicht da, wo wir heute sind. Wir haben erklärungsbedürftige Produkte und dadurch, dass wir überhaupt einen Fachhandel haben, ist ja toll. Also eine Branche, die überhaupt einen Fachhandel hat, darüber können wir uns ja schon alle freuen. Und es gibt sehr, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter in den Fachmärkten, die Produkte sehr gut erklären können, den Mehrwert darstellen können. Und dadurch hat der Fachhandel uns sehr, sehr stark geholfen. Ich denke aber auch, dass wir durch unsere Verlässlichkeit, durch unsere Produktqualität und durch die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem eigenen Außendienst stark dazu beigetragen haben, dass Canina auch tatsächlich einen hohen Stellenwert im Markt bei den Kunden, bei den Endkonsumenten, aber auch bei dem Fachhandel hat.
Ja, und jetzt investieren Sie natürlich auch sehr viel Zeit in das Thema Schulungen für den Fachhandel. Wenn man jetzt auf der anderen Seite an den Online-Bereich denkt, ist es bei solch erklärungsbedürftigen Produkten dann ohne weiteres möglich, dass man da eben auch Wissenslücken schließen kann oder auch eine entsprechende Beratung gewährleisten kann? Oder ist das schon eine viel größere Herausforderung?
Es ist eine größere Herausforderung. Also eine reine Webseite, wo ich platt die Produkte verkaufe, ist eher für unsere Produkte schwierig. Es gibt allerdings auch Marktteilnehmer, sei es mit KI inzwischen, sei es mit tierärztlicher Beratung. Auch diese Marktteilnehmer gibt es. Und über diese Kanäle können online die Produkte auch sehr, sehr gut vertrieben werden. Aber es bedarf immer geschulter Mitarbeiter, online, offline, damit ich die Produkte wirklich zielgerichtet und sinnvoll vertreiben kann.
Und das ja dann nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinaus. Sie haben eben schon mal gesagt, dass Sie in vielen unterschiedlichen Ländern aktiv sind. Das sind, glaube ich, über 40 inzwischen. Welche Chancen und Herausforderungen birgt das? Das ist natürlich dann auch nochmal, wenn ich mir allein schon eine Produktverpackung dann eben anschaue oder solche Fragestellungen, wie man sie oftmals als Hersteller auch hat, machen wir ein Leporello oder irgendetwas Ausklappbares auf die Verpackung drauf, um die Mehrsprachigkeit abzubilden. Wie lösen Sie solche Themen?
Ja, es sind tatsächlich inzwischen mehr als 50 Länder inzwischen. Und ja, es ist schwierig natürlich. Auf der anderen Seite gibt es uns eine hohe Reichweite und eine Diversifikation und macht uns unabhängig von, ja, landesspezifischen konjunkturellen Entwicklungen. Aber natürlich gibt es viele, viele regulatorische Hürden, gerade beim Export in Drittländern. Die EU ist relativ einfach zu handeln, weil wir überall mit derselben Gesetzesvorgabe arbeiten. Aber die regulatorischen Voraussetzungen in Drittländern, sei es in Japan, in China, ja, wo auch immer auf dieser Welt, in Ägypten, sind durchaus unterschiedlich. Aber dafür haben wir ein ganz, ganz tolles Team, was sich mit dem Export, mit den Deklarationen und so weiter auseinandersetzt, mit den Exportzertifikaten, um dann gemeinsam mit unseren internationalen Partnern die Produkte auch dort auf den Markt zu bringen. Und auch in diesen Ländern international funktioniert auch unser Qualitätsversprechen und auch da ist Canina eine sehr, sehr starke Marke geworden.
Würden Sie schon sagen, dass da Made in Germany nach wie vor auch ein Gütesiegel ist? Weil man hört ja in den vergangenen Jahren, dass da eigentlich auch teilweise aufgrund vielleicht auch des Preises in anderen Branchen, bei anderen Produktgruppen, bei anderen Konsumgütern dieses Gütesiegel oder Versprechen vielleicht einen Ticken gelitten hat. Aber wie ist da so Ihre Erfahrung?
Ah, Herr Schlüter, wir Deutsche reden uns häufig schlecht. Wir sind gar nicht so schlecht, wie wir eigentlich denken. Also, wir können, glaube ich, tatsächlich alle stolz sein auf das, was wir hier in Deutschland machen, gemacht haben. Wir dürfen natürlich den Anschluss an die internationale Konkurrenz verlieren. Aber nicht nur in unserem Bereich, glaube ich tatsächlich, dass Made in Germany nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt. Das kriege ich auch wiedergespiegelt von meinen internationalen Partnern. Und wir sollten uns nicht immer so schlecht reden. Das ist vielleicht eine deutsche Mentalität, die wir da an den Tag legen. Wenn wir uns darauf besinnen, was wir wirklich gut machen und das weiterentwickeln, glaube ich, kann Made in Germany auch zukünftig ganz, ganz tolle Marke sein.
Das macht doch Hoffnung für die Zukunft auf jeden Fall. Vielleicht mal kurz noch auf die verschiedenen Exportländer geschaut. Gibt es da auch Länder, die Sie ein Stück weit vielleicht selbst überrascht haben? Weil ich bin manchmal selbst baff, wenn ich dann höre von manchen Herstellern, in welchen Ländern, auf welchen Kontinenten sie dann entsprechend aktiv sind. Und bei manchen Regionen, da hat man dann so als Westeuropäer irgendwie vielleicht dann noch die Bilder im Kopf aus den 80er Jahren, dass dann dort irgendwie gerade irgendein Konflikt herrschte oder ähnliches. Und plötzlich gibt es da eine Mittelschicht, die sich heimtierisch hält und die sich auch entsprechende Produkte leisten kann und will. Gibt es da Wachstumsmärkte, die Sie da besonders sehen jetzt innerhalb der vergangenen Jahre?
Also am meisten überrascht mich tatsächlich die Ukraine. Wir sind langjährig mit unserem Partner in der Ukraine, arbeiten wir zusammen. Natürlich gab es nach dem Kriegseinbruch einen massiven Umsatzeinbruch, auch bei unseren Produkten. Auch deren komplettes Headquarter wurde komplett zerstört. Die haben alles wieder neu aufgebaut und sind inzwischen wieder beim Umsatz, der auf Vorkriegsniveau liegt. Die Menschen kämpfen jeden Tag darum. Die sagen mir auch in der Videokonferenz, wenn wir nicht jetzt anfangen, wieder alles aufzubauen, dann können wir es gleich aufgeben. Das ist also sehr, sehr beeindruckend aus dieser Perspektive. Und was mich allerdings wirklich überrascht, ist Afrika. Also gerade die nordafrikanischen Länder sind tatsächlich starke Wachstumsmärkte für uns. Und da sehen wir ein sehr, sehr hohes Potenzial. Und die Wachstumsraten sind tatsächlich auch derzeit schon immens.
Ja, und das ist natürlich wirklich eine gute Möglichkeit, um, wie Sie es eben schon mal gesagt haben, gewisse Schwankungen, dann auch konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Wenn man jetzt so auf den nationalen und internationalen Markt schaut und schaut sich mal aktuelle Trends an. Denken Sie, also da ist sicherlich auch das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, was neue Produkte, was neue Entwicklungen betrifft. Gibt es da jetzt aktuell aus Ihrer Sicht so Megatrends? Also das Thema Tiergesundheit, Prävention haben wir schon mal angesprochen, aber gibt es da vielleicht nochmal Untergruppierungen oder dann eben auch bestimmte Themen, bei denen Sie sagen, das sind jetzt die Wachstumsthemen für die Zukunft?
Naja, in letzter Konsequenz bleiben die Kernindikationen immer dieselben. Das sind der Gelenkbereich, der Bewegungsapparat, Fell und Haut, Immunsystem und der Magen-Darm-Bereich. Hier ist das Potenzial lange noch nicht ausgereift. Es gibt auch hier neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir haben jetzt gerade ein neues Produkt rausgebracht, Carniflora Vital, mit 4 verschiedenen Darmbakterien. Das ist spannend. Und wie Sie eben schon sagten, die Tierhalter wissen teilweise gar nicht, was sie alles mit Ergänzungsfuttermitteln erreichen können. Und gerade aufgrund der gestiegenen Tierarztkosten, wie Sie schon gesagt haben, gehen tatsächlich viele, viele Tierbesitzer auch den Weg, um hier Vorsorge zu treffen. Das sehr gut funktioniert mit unseren Produkten. Wir wollen die Tierärzte nicht verteufeln. Manche Dinge müssen vom Tierarzt behandelt werden und das ist auch eine dringende Bitte. Wenn Ihr Tier wirklich krank ist, gehen Sie zum Tierarzt. Aber man kann eine ganze, ganze Menge machen mit Ergänzungsfuttermitteln. Und wenn wir das vergleichen mit dem humanen Bereich oder mit dem nordamerikanischen Bereich, haben wir die Fahnenstange bestimmt noch nicht erreicht. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial. Ich gehe fast von einem Potenzial, was doppelt so hoch ist, als dass wir es momentan ausschöpfen.
Ja. Also das bietet natürlich auch nochmal viele Möglichkeiten für den Fachhandel. Jetzt ist der Sortimentsbereich die eine Möglichkeit, eben Fachkompetenz auszustrahlen. Die Beratung ist die andere Komponente. Haben Sie vielleicht Tipps für den Fachhandel, wie auch da der Handel eine möglichst große Kompetenz ausstrahlen und bieten kann?
Komme ich zurück. Wissen ist Macht und nur durch geschulte Mitarbeiter, und das ist das A und O, kann ich tatsächlich einen Mehrwert erreichen und auch langfristig die Kunden binden. Wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir im Fachhandel nicht nur Mitarbeiter haben, die die Paletten von A nach B schieben, sondern sie müssen geschult werden. Sie wissen, Futtermittel kriege ich in jedem Lebensmitteleinzelhandel und dahin dürfen wir die Kunden nicht verlieren, sondern wir müssen sie im Fachhandel halten bzw. in den Fachhandel bekommen. Und das kann ich nur durch geschulte Mitarbeiter. Und das ist eine Anstrengung, die die Industrie zusammen mit dem Handel vorantreiben muss.
Und da sind Sie natürlich auch vorne mit dabei, wenn es um das Thema Schulungen geht. Wenn wir jetzt auf das Sortiment blicken, gibt es da vielleicht Ihrerseits auch Tipps, wie das Sortiment eben platziert werden oder präsentiert werden sollte? Weil sicherlich gehen, ja, wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte mal ganz gern starten, ich platziere 2, 3 Produkte, das heißt jeder von uns, die gehen im Regalbild oder im Markt insgesamt unter. Aber wie ist da so Ihre Herangehensweise oder Empfehlung? Soll ich so ein ja, Feld zum ganzen Bereich Prävention, Tiergesundheit beispielsweise aufbauen?
Das ist wünschenswert, ist natürlich aber von Markt zu Markt abhängig, von der Größe des Marktes, von der Lage des Marktes, vom Wettbewerb rundherum. Aber deswegen haben wir auch einen einzelnen Außendienst und können individuell mit dem Kunden Konzepte entwickeln, die für den Markt angebracht sind. Pauschal kann man es nicht sagen, aber ich muss natürlich in diesem Bereich schon eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Mit 2, 3 Produkten komme ich sicher nicht hin, aber wenn ich ein durchdachtes Sortiment habe, was man mit uns hervorragend abstimmen kann, ein roter Faden zu erkennen ist, bietet es einen echten Mehrwert. Und dann ist manchmal ist weniger noch mehr als ein bunter Sammelsurium aus verschiedenen Marken. Da gibt es sehr, sehr schlechte Beispiele, aber auch sehr, sehr tolle Beispiele. Und deswegen immer nur, nehmen Sie die Angebote der Industrie auch an, sprechen Sie mit den Außendienstlern, sprechen Sie mit den Zentralen und wir können zusammen Konzepte entwickeln, die dann tatsächlich auch funktionieren.
Ja, spannend. Also auch für die Zukunft sicherlich, weil wenn Sie eben schon das Marktpotenzial angesprochen haben, dann macht das sicherlich Lust auf mehr, auch für den Fachhandel. Wenn Sie jetzt nochmal auf Ihr eigenes Unternehmen schauen und auf Ihre Zielsetzungen, ich denke, die Zeit der 10-Jahrespläne ist definitiv vorbei. Also viele sind dann, also müssen natürlich die Pläne, die sie so haben oder die Zielsetzungen, die sie so haben, eigentlich stetig permanent anpassen, weil sich der Markt so schnell dreht und bewegt. Aber wenn man jetzt so an mittelfristige Ziele denkt für Canina Pharma, in welche Richtung kann und soll es gehen?
Ja, wir wollen weiter wachsen, wir wollen aber auch gesund wachsen und wollen dabei die Qualität und auch die Nachhaltigkeit nicht aus dem Fokus verlieren. Und zugleich wollen wir neben einem nationalen Wachstum auch weiter international wachsen und Canina zu einer internationalen Marke machen.
Also das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und natürlich freuen wir uns auch alle, wenn alle gemeinsam wachsen. Also das heißt, wenn Canina wächst, der Fachhandel mit Ihnen zusammen wächst, die Vertriebskanäle weiter wachsen und gedeihen, dann ist das natürlich wunderbar. Vielleicht zum Abschluss noch, ja, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mehr über Canina Pharma und ihre Arbeit erfahren möchten, dann ist der Weg ins Internet wahrscheinlich der schnellste, oder?
Ja, einmal über unsere Webseite www.canina.de. Auch dort finden Sie Informationen, wenn Sie einen Besuch vom Außendienst haben wollen. Auch dort sind die Kontaktdaten da. Sprechen Sie meine Kollegen gerne an. Die freuen sich immer. Und wenn es dort eine Tasse Kaffee erstmal ist, um dann zu sehen, wo die Reise hingeht. Aber Sie können uns natürlich auch gerne auf den diversen Messen besuchen. Wir sind auf allen internationalen Rassehundeausstellungen vertreten oder tauschen Sie sich einfach auf den Social-Media-Kanälen mit uns aus.
Das ist doch ein schöner Appell. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank. Das war wirklich ein tolles Gespräch erneut und irgendwann sehen und treffen wir uns dann auch mal wieder auf eine Tasse Kaffee.
Da freue ich mich, Herr Schlüter. Vielen Dank.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank natürlich auch euch fürs Zuhören und hört gerne in die kommende Ausgabe unseres B2Pet Podcasts hinein. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.